Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Jetzt erst recht, dem Podcast für Kriminalpolitik und Strafrecht und zu Teil 2 der Analyse des Koalitionsvertrags gemeinsam mit Professorin Dr. Elisa Hofen und Dr. Ulf Murmeier. Es gibt noch einige spannende Themen, über die wir reden wollen und von daher würde ich sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit, sondern steigen direkt mit dem ersten Thema ein.
Dann gehen wir jetzt zu einem Thema über, das wohl zu einem kollektiven Aufatmen all derer geführt hat, die seit Jahren dafür kämpfen. Und zwar ist die Rede von der Streichung des Paragraphen 219a. Prominentestes Beispiel dafür und wahrscheinlich auch die Galionsfigur für die Pro-Choice-Bewegung in Deutschland ist ja die Gießener Ärztin Christina Hähnel. Sie wurde für eben solche Werbung verurteilt und hat Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe erhoben. Und das bringt uns jetzt zu der Grundfrage, die ist an dieser Stelle an Herr Burmeier gerichtet. Woher stammt denn die Angst vor Information und warum wurde die reine Informationsweitergabe mit Werbung gleichgesetzt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Leider können wir die Menschen, die das ursprünglich zu verantworten haben, nicht mehr fragen, denn die Norm stammt ja aus der ersten Strafrechtsreform der NSDAP. Das ist, glaube ich, eine Genese dieser Norm, die bislang rechtspolitisch viel zu wenig diskutiert worden ist. Also die Überschrift dieses Reformgesetzes war quasi dem Führer ein Kind. Ja, also ziemlich jede Schwangerschaft sollte eben auch ausgetragen werden. Und die extrem restriktive Kriminalisierung in diesem Bereich wurde eben flankiert durch ein Verbot von Mitteln zur Abtreibung. Man muss sich vorstellen, dass der Gesetzgeber damals Angst hatte, dass quasi irgendwelche nicht-medizinischen Hilfsmittel angeboten wurden auf einem Schwarzmarkt, mit denen dann Frauen eine Schwangerschaft quasi im Selbstbetrieb hätten abbrechen sollen. Also alles ganz archaisch und furchtbar. Der Gesetzgeber hat das aber auch in der bundesdeutschen Geschichte immer beibehalten, dieses Verbot der sogenannten Werbung, wobei mir persönlich ganz wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass es eben ja nicht nur um quasi marktschreierisches Anpreisen geht, sondern auch um objektive Informationen, beispielsweise darüber, welche konkrete Abtreibungsmethode in einer gynäkologischen Praxis angewandt wird. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden, zum Beispiel pharmakologische oder tatsächlich mithilfe von Operationen. Das kann für die betroffenen Personen, natürlich die schwangeren Personen natürlich sehr wichtig sein. Und selbst das nicht sagen zu dürfen, fand ich persönlich immer irritierend. Also insofern, es fällt mir sehr, sehr schwer, Verständnis zu entwickeln für diese Norm. Insbesondere, wenn man sich noch vor Augen hält, dass eine klassische Werbung im engeren Sinne, ja, also eine Anzeige in einer Zeitschrift, ja schon aufgrund des medizinischen Standesrechts verboten ist. Das heißt also, selbst wenn diese Norm ersatzlos entfällt, müssen wir jetzt nicht Angst haben, dass ganze Seiten in irgendwelchen Zeitschriften in Zukunft für Abtreibung Werbung machen, sondern es führt einfach nur dazu, dass sachliche, neutrale Informationen darüber, welche medizinischen Verfahren angeboten werden, in Zukunft möglich werden. Und das ist aus meiner Sicht absolut selbstverständlich.
Es soll ja nicht nur der Paragraph 219a gestrichen werden, sondern den Gehsteigbelästigungen sollen ja wirksame Maßnahmen entgegengesetzt werden. Hier einmal ein Auszug von Herrn Fechner.
Wir denken an eine Regelung im Schwangerschaftskonfliktberatungsgesetz. Dort haben wir ja die Schwangerschaftsberatung geregelt. Dazu gehört für uns nicht nur die Beratung in der Einrichtung, sondern dass auch Frauen in schwierigen Situationen problemlos den Zugang haben. Und deswegen überlegen wir eine Art Bannmeile, wie wir es mit dem Bundestag haben, in einem gewissen Radius um Beratungsstellen solche Demonstrationen oder auch Gottesdienste, als die Demonstrationen werden ja oft als Gottesdienste getarnt, dass wir sowas untersagen, damit die Frauen in dieser schwierigen, belastenden Situation problemlos Beratung in Anspruch nehmen können.
Frage an Sie beide an dieser Stelle. Für wie realistisch halten Sie denn dieses Vorhaben?
Also ich denke, man muss das ganz kurz in einen etwas größeren Kontext stellen. Der Kompromiss aus den 90er Jahren bedeutet ja, dass grundsätzlich innerhalb der ersten Wochen einer Schwangerschaft jede Schwangerschaft abgebrochen werden kann, straffrei, gleichwohl aber rechtswidrig unter der Voraussetzung, dass eine Schwangerschaftskonfliktberatung stattgefunden hat. Wenn man mit schwangeren Frauen darüber spricht oder generell mit schwangeren Personen, dann erfährt man, dass einige diese Schwangerschaftskonfliktberatung als tatsächliche Beratung empfinden, andere aber auch als Bevormundung. Also schon das Erfordernis dieser Beratung ist, glaube ich, jedenfalls subjektiv unterschiedlich, aber für einige Menschen eine große Belastung. Und insofern denke ich, sind wir als Gemeinwesen in der großen Verantwortung, weitere Hürden, ja, die über die reine Beratung hinausgehen, zu beheben. Das ist vor allem, dass es natürlich genügend Beratungsstellen geben muss. Ja, ist also in Berlin kann man sich das nicht vorstellen. Da gibt es irgendwie Pro Familia und viele andere. Aber auf dem Land in Bayern ist es überhaupt nicht einfach, überhaupt nur eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Da sehe ich eine große Verantwortung des Gesetzgebers, solche Beratungen sicherzustellen, und zwar auch Beratungen, die wirklich beraten und die nicht nur einseitig in eine ganz bestimmte Richtung beraten / manipulieren. Das scheint mir die ganz große Baustelle zu sein. Und eine kleinere Baustelle ist dann die Frage, ist der Zugang, der physische Zugang zu diesen Beratungsstellen oder zum Beispiel auch zu gynäkologischen Praxen, an die muss man sich ja auch denken, dann wiederum noch mit einem Spießrutenlauf verbunden. Ich muss gestehen, mir war nicht klar, dass es das Problem inzwischen auch schon in Deutschland gibt. Ich kannte das Problem nur aus den Vereinigten Staaten. Ich halte es aber auch für eine extrem problematische Entwicklung, wenn es sowas in Deutschland geben oder wenn sich sowas entwickeln sollte. Insofern finde ich eine Bannmeilenregelung absolut vernünftig, und wir kennen solche Demonstrations- und Gottesdienstverbote, nein, Demonstrationsverbote kennen wir aus dem parlamentarischen Raum. Ja, es gibt um alle Parlamente in Deutschland sogenannte Bannmeilen. Es gibt eine Bannmeile rund um das Bundesverfassungsgericht beispielsweise auch. Und ich halte es für unproblematisch, solche Bannmeilen auch um solche Konfliktberatungsstellen oder um gynäkologische Praxen einzurichten. Man sollte dann wiederum nur, ganz wichtig, Transparenz herstellen. Das heißt also, es muss dann auch ein öffentliches Register geben, das jedenfalls die Bannmeilen erkennbar macht. Vielleicht nicht den genauen Ort, der geschützt werden soll. Das könnte ja wiederum auch, sagen wir mal, Menschen anziehen, die man nicht anziehen will. Aber jedenfalls eine kartenmäßige Darstellung der Bannmeilen wäre aus meiner Sicht dann wiederum wichtig, denn man muss ja wissen, was verboten ist.
Schön zu sehen ist, dass beim Thema reproduktive Selbstbestimmung auch das Thema Leihmutterschaft aufgegriffen wurde. Und ich lehne mich an dieser Stelle jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass es nicht nur um reproduktive Selbstbestimmung geht, sondern vor allem um reproduktive Gerechtigkeit. Ich finde, es scheint so, dass die Ampelkoalition zum ersten Mal im Hinterkopf hatte, dass moderne Familien nicht mehr nur ausschließlich aus Mann und Frau bestehen. Ein Aspekt, den die GroKo meines Erachtens bis jetzt verkannt hatte. Denn Stand jetzt ist es so, dass Ärztinnen verboten ist, eine künstliche Befruchtung durchzuführen, wenn daraus eine Weitergabe des Kindes an Dritte resultiert. Und auch eine gezielte Adoption, also eine Ersatzmuttervermittlung, ist verboten. All das basiert auf Normen des Embryonenschutzgesetzes aus den 90ern, also ist zeitlich auch schon etwas überholt. Das soll jetzt nun alles geprüft und überarbeitet werden. Und wie es bei ethisch heiklen Themen so ist, ist bis jetzt auch alles sehr sachte und vorsichtig formuliert. Zum Aspekt der altruistischen Leihmutterschaft und der Frage, ob diese vielleicht nicht auch überholbar ist, fand Herr Fechner aber dann doch sehr klare Worte.
Da waren wir zurückhaltend, weil wir keine Kommerzialisierung von Schwangerschaften, es geht hier um das Leben, werdendes Leben, haben möchten. Diese Kommerzialisierung lehnen wir ab und haben uns deshalb für den Weg im Koalitionsvertrag beschrieben entschieden.
Das waren ja jetzt doch sehr eindeutige Worte, und ein Verbot der Kommerzialisierung des weiblichen Körpers klingt ja jetzt erstmal nach einem guten Vorhaben. Wenn wir jetzt aber ein paar Schritte weiterdenken, fällt schnell auf, dass beispielsweise Prostitution ja auch nicht verboten ist. Frau Hofen, Frage an Sie an dieser Stelle. Herrscht hier eine Doppelmoral?
Ich glaube, dass man sich hier ganz bewusst politisch sensibel diesem Thema erstmal annähern wollte, um vielleicht auch die Gesellschaft nicht zu überfordern. Dass man gesagt hat, Leihmutterschaft, das ist ja eh schon heikel. Also fangen wir einmal an mit altruistischer Leihmutterschaft. Ne, um zu sagen, also alle diese Einwände gegen Kommerzialisierung und dass da Frauen gegen Geld zu Schwangerschaften getrieben werden, diese Einwände wollen wir begegnen. Und deswegen stellen wir das Altruistische so klar heraus. Also ich halte das erstmal für politisch, taktisch ganz klug. Bin gespannt, wie sich das dann vielleicht in ein paar Jahren weiterentwickelt. Denn genau diesen Widerspruch, den Sie aufgezeigt haben, den sehe ich ganz klar. Da wird dann immer schnell gesagt, ja, der weibliche Körper soll nicht kommerzialisiert werden. Wir sehen das in der Pornoindustrie, wir sehen das bei der Prostitution tagtäglich. Dort haben wir überhaupt keine Probleme und keine Hemmungen zu sagen, dass man für Geld einen weiblichen Körper kaufen kann. Aber dass eine Schwangerschaft entlohnt wird, das wiederum ist dann eine ganz problematische Kommerzialisierung. Also ich denke, dass wir über dieses Thema wirklich noch einmal nachdenken müssen, aber wahrscheinlich ist es klug, das Step by Step vorzugehen und erst einmal überhaupt zu sagen, dass die Leihmutterschaft etwas ist, das wir anerkennen, bevor wir dann den notwendigen zweiten Schritt gehen und sagen, für diese Tätigkeit, und es ist hart, also 9 Monate Schwangerschaft, das ist schon etwas, wo ich sage, dafür kann man auch Geld bekommen.
Herr Burmeier, wie müssten denn zivilrechtliche Regelungen dafür aussehen?
Ich glaube, die zentrale Herausforderung ist da, auch die grundrechtlichen Positionen des Kindes in den Blick zu nehmen, insbesondere nämlich Fragen nach der eigenen Identität und auch der klaren Zuordnung zu Elternteilen. Aber ich glaube, das geht, führt jetzt etwas zu weit, aber quasi einzelne Fallkonstellationen durchzudiskutieren. Insbesondere, finde ich, liegt aber für mich die Frage auf der Hand, möchten wir eine Verwandtschaft des Kindes zu der austragenden Person annehmen oder wollen wir uns da eher daran orientieren, von wem denn eigentlich die Keimzellen stammten? Das scheinen mir die zentralen Fragen zu sein, aber da wiederum würde ich mich jetzt etwas in Zurückhaltung üben, einfach weil ich da auch kein Experte dafür bin, wie da jetzt die Interessenlagen aussehen und insbesondere wie das auch emotional sich gestaltet. Also da, also jedenfalls bin ich persönlich immer ein Freund davon, soziale Verhältnisse in den Blick zu nehmen, also soziale Elternschaft deutlich in den Blick zu nehmen, insbesondere gegenüber genetischen Verhältnissen. Aber wie gesagt, wie wir das jetzt in diesem Bereich konkret ausdefinieren, da bin ich für verschiedene Lösungen offen, gerade auch im quasi unter Einbeziehung der betroffenen Kreise.
Das ist, glaube ich, auch der ganz wichtige Punkt dabei. Also grundsätzlich meine ich, dass wir die Leihmutterschaft legalisieren müssen, unbedingt. Die grundsätzlichen Gegenargumente, die dann mal vorgebracht werden, die überzeugen mich in gar keiner Weise, wird ja zum Teil gesagt, Schutz auch von Würde und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Es ist für das Kind tatsächlich, wäre es besser, nicht geboren zu sein, als von einer Leihmutter ausgetragen zu werden. Also das halte ich für vorsichtig gesagt abstrus. Es gibt auch eine Vielzahl von Studien mittlerweile schon in Ländern, in denen Leihmutterschaft erlaubt ist, die zeigen, dass es bei Kindern keine solche Probleme gibt. Das zweite dann immer Schutz auch der Leihmutter. Auch da muss man überlegen, ja, soll die wirklich vor sich selbst geschützt werden, vor ihrer eigenen Entscheidung? Auch das schon wieder ist in meinen Augen noch relativ bevormundend. Und auch da, wir sprachen von der Evidenzbasierung, muss man doch auch wieder auf Studien schauen, die es gibt. Und die zeigen, dass in den allermeisten Fällen das im Gegenteil von den Austragenden als ein ganz positiver Akt, mehr als auf der Nächstenliebe fast gesehen wird. Man schenkt an einer Familie, die sich das unheimlich wünscht, ein Kind. Das ist ja eigentlich erstmal etwas, was ist Wunderschönes, was man mit seinem Körper tun kann. Also das sind dann immer so Annahmen, wo ich denke, da sollte man auf die Realität noch erstmal schauen, bevor man das als Argument heranzieht. Tatsächlich richtige Argument in Diskussion ist, man kann das nicht übers Knie brechen, denn wir müssen diese zivilrechtlichen Verhältnisse da neu denken und das Familienrecht auch neu ausgestalten. Aber das ist eh notwendig, da wir da in vielen Bereichen noch den realen Verhältnissen hinterherhinken. Und wir haben nun mal ganz neue Modelle und denen muss man Rechnung tragen. Und da muss man drüber nachdenken. Wir haben dann diese drei Personen. Wir haben dann die Person, die das Kind austrägt. Wir haben dann im Regelfall die beiden Personen, nur eine Person, die das Kind dann annehmen wollen. Wer gilt jetzt im Gesetz als Elternteil und wer nicht? Und da kann man über verschiedene Dinge nachdenken. Man kann darüber nachdenken, dass zum Beispiel die austragende Person Besuchsrechte bekommt oder Ähnliches, dass sie mit dem Kind verbunden bleibt, wenn sie das möchte. Über all das muss man sprechen mit Expertinnen und Experten, aber das ist jetzt nicht eine unlösbare Aufgabe.
Und diese Aufgabe stellt sich eben, wie Sie ja richtig gesagt haben, nicht nur im Kontext Leihmutterschaft, sondern diese Fragen stellen sich ja zum Beispiel auch, wenn ein aus zwei Frauen bestehendes Ehepaar sich entscheidet, ein Kind zu bekommen, dann hat man ja typischerweise einen Samenspender, eine biologische Mutter und eine soziale Mutter. Und das hat man auch schon ein Drei-Personen-Verhältnis, wo man im Grunde ähnliche Fragen klären muss. Ja, nur im einen Fall ist es der Samenspender, im anderen Fall ist es, ich sage jetzt mal etwas plastisch, der Gebärmutter, die Gebärmutterspenderin, ja, die eben diese das Austragen übernimmt, aber genetisch und sozial fallen da doch eben häufig auseinander. Das heißt, der Gesetzgeber muss sich mit diesen Fragen sowieso beschäftigen und die sind deswegen aus meiner Sicht nur noch ein schwaches Argument gegen die Anerkennung jedenfalls der altruistischen Leihmutterschaft.
Und da muss man sagen, ist die politische Ampelkonstellation gut, also braucht ein modernes Abstammungsrecht und das war bislang mit sehr, sehr vielen Hindernissen und Hürden, Weg, die in meinen Augen nicht rational waren, sondern dass sehr viel einfach so konservative Ängste waren, das ist doch alles irgendwie zu neu und zu modern und kann es nicht bleiben, wie es ist. Und da ist, glaube ich, die neue politische Konstellation sehr, sehr sinnvoll und gut für dieses Anliegen.
Wir machen weiter mit einem weiteren ethisch heiklen Thema, und zwar das Thema Sterbehilfe. Meines Erachtens auch ein dringend reformbedürftiges Thema. Im Februar 2020 wurde ja der Paragraph 217 StGB durch ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts für nichtig erklärt. Und nach diesem Urteil war ja Bundesjustizministerin Christine Lambrecht noch sehr zuversichtlich, dass es bis zum Ende der Legislaturperiode zu einem neuen Gesetz kommen würde. Das war leider nicht der Fall und nun wurde es erneut im Koalitionsvertrag aufgenommen. Zu den wichtigsten Leitlinien äußerte sich Herr Steffen wie folgt.
Also die allerwichtigsten Leitlinien werden bei der Frage der Sterbehilfe ja jetzt durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vorgegeben. Da sind wir gar nicht mehr so frei, auch wenn natürlich das jetzt nicht ganz überraschend ist, was das Bundesverfassungsgericht hier zur Grundlage gemacht hat. Also Grundlage der Selbstbestimmung ist natürlich ganz wichtig und das werden alle Gesetzentwürfe abbilden müssen. Wir sind ja auf dieses Verfahren gegangen, nicht ganz zufällig. Also anders als bei der Frage der Impfpflicht ist es hier ja so, dass man wirklich merkt, dass die Menschen durch unterschiedliche moralische, vielleicht auch religiöse Prägungen zu unterschiedlichen Wertungen kommen, die man ihnen auch nicht durch Fraktionszwang ausreden kann, sondern hier ist es sehr hilfreich, dass tatsächlich unterschiedliche Herangehensweisen sich in unterschiedlichen Gesetzentwürfen auch niederschlagen können. Und am Ende wird es eben eine mehrheitliche Abstimmung im Bundestag geben, um das zu regeln, im Rahmen eben dessen, was das Bundesverfassungsgericht hier vorgegeben hat.
Ein wichtiger Bestandteil war ja auch noch das Thema aktive Sterbehilfe und dazu äußerte er sich wie folgt.
Ja, das wird jetzt genau der Prozess sein, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Also was natürlich, also es ist, da sind wir natürlich genau in dem Spannungsfeld zwischen der moralisch wertenden Frage, kann es zum Beispiel mit dem Berufsbild des Arztes vereinbar sein, aktive Sterbehilfe zu leisten? Das steht auf der einen Seite. Wenn wir aber den Grundsatz der Selbstbestimmung des Bundesverfassungsgerichts ernst nehmen, die aktive Sterbehilfe aber verbieten, dann müssen wir uns ja fragen, zu welchen Methoden der Selbsttötung führt das? Also das ist eine harte Frage, aber was ja nicht das Ergebnis von Gesetzgebung sein darf, ist, dass dann qualvolle Methoden der Selbsttötung gewählt werden müssen, weil andere Methoden nicht zugelassen sind. Also das wird eine sehr harte Auseinandersetzung sein und da, glaube ich, lohnt die sehr, sehr sorgfältige Debatte auch im Rahmen von Anhörungen im Bundestag, um da zu richtigen Lösungen zu kommen.
Herr Steffen meinte ja, dass es eine harte Frage sei, die aber gestellt werden muss. Und deshalb gebe ich das einfach mal an Sie weiter. Wie sieht die Zukunft der Sterbehilfe in Deutschland aus?
Ja, ich denke, das zentrale Stichwort ist da tatsächlich die Selbstbestimmung, denn das hat das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht, dass es eben ein Grundrecht gibt, darauf eben auch über das Ende des eigenen Lebens im Grundsatz selbst bestimmen zu dürfen. Ich glaube deswegen, dass eine gesetzliche Ausgestaltung vor allem das Ziel verfolgen sollte, den tatsächlichen wahren Willen des Menschen zu eruieren. Wir müssen, glaube ich, davor schützen, dass Menschen übereilt tatsächlich aus dem Leben scheiden wollen. Das stellt sich ganz besonders bei Menschen mit psychischen Krankheiten, ja, zum Beispiel aufgrund einer Depression. Voreilig aus dem Leben scheiden zu wollen, wäre natürlich überhaupt nicht sinnvoll, denn das wäre letztlich gerade keine Selbstbestimmung. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch schwerste Erkrankungen. Denken wir an zum Beispiel Krebserkrankungen ohne jede Aussicht auf Heilung, wo aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar ist, warum die Menschen dann für sich entscheiden, dass sie diesen Leidensweg nicht weiter verlängern wollen. Mit anderen Worten, der Gesetzgeber sollte hier kluge Methoden finden, sicherzustellen, dass es sich um einen subjektiv ernsten Todeswunsch handelt. Das, glaube ich, ist, da brauchen wir im Wesentlichen Verfahrensregelungen, die zugleich aber eben nicht paternalistisch werden sollten. Also was, glaube ich, nicht sinnvoll sein könnte, wäre eine gleichsam objektive Vernünftigkeitsprüfung. Ja, ist das okay, dass du aus dem Leben scheiden willst, weil ich als Arzt oder ich als Psychologe das auch sinnvoll fände? Das wäre aus meiner Sicht Paternalismus und da hat das Bundesverfassungsgericht ja auch klare Grenzen gezogen, dass es eben nicht darum geht, ob das objektiv sinnvoll erscheint, sondern es ist eben ein Selbstbestimmungsrecht, gerade auch über das Ende des eigenen Lebens. Da geht es um Verfahrensrecht und daraus abzuleiten wäre aus meiner Sicht dann auch die Frage des ärztlichen Standesrechts. Und ich persönlich bin natürlich jetzt kein Mediziner, aber ich denke, dass ein quasi nach diesem gesetzlich vorgegebenen Verfahren ernstlicher Todeswunsch auch aus medizinischer Sicht ernst zu nehmen sein könnte. Aber ich weiß auf der anderen Seite, dass da viele Medizinerinnen und Mediziner quasi eine grundsätzliche rote Linie für sich ziehen. Ich weiß nicht, Frau Hoven, da sind Sie vielleicht näher dran.
Ja, tatsächlich ist die, glaube ich, die Haltung in der Ärztinnenschaft da sehr gespalten. Das liegt aber natürlich auch an der Politik, die da über lange, lange Zeit gefahren wurde. Ne? Dass man gesagt hat, das machen wir einfach nicht. Ne? Unter Präsident Montgomery wurde das ja immer sehr, sehr kritisch gesehen. Jede Form der Sterbehilfe, das ist ja nichts, was in die ärztliche Tätigkeit fiel. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich das wandelt. Und dass vielleicht auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hier ja auch zu einem Umdenken vielleicht führt. Denn Autonomie ist ja etwas, was wir eigentlich sehr, sehr ernst nehmen, ja, und was auch in der Medizin ernst genommen werden muss. Und da war ich wirklich sehr glücklich über diese Entscheidung, die das auch deutlich gemacht hat. Wir haben ein Recht darauf, selbst zu entscheiden, wie wir aus diesem Leben scheiden wollen. Ja. Und dass man das so klar sagen muss, ist eigentlich traurig, dass es nicht vorher schon für jeden deutlich war. Aber das war, denke ich, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass sich das ein bisschen verändert. Denn ich glaube, wir reden in unserer Gesellschaft über den Tod immer sehr ungern. Ne. Das ist natürlich etwas, ein unschönes Thema. Wir werden alle einmal sterben. Haben, aber wollen es damit nicht so wirklich auseinandersetzen. Das ist aber notwendig. Und ich glaube, wir brauchen ganz dringend ein Sterbehilfegesetz, das Rechtssicherheit auch für Ärztinnen und Ärzte schafft. Denn auch das mag ein Grund sein für Vorsicht, nicht zu Unrecht. Ne? Es gibt viele Fälle, wir haben wieder damit zu tun, da hat jemand einem Sterbenden einfach noch ein bisschen mehr Morphium gegeben. Es kommt bis zur Anklage, es geht bis zum BGH, kann so ein Fall gehen. Da möchte sich jemand ja auch nicht einer solchen strafrechtlichen Gefahr aussetzen. Mhm. Ja? Also ich glaube, ein Sterbehilfegesetz kann da auch für Ärzte und Ärztinnen erstmal Rechtssicherheit schaffen und auch für uns alle und muss den Zugang zu Medikamenten sicherstellen. Ich finde alles, was Sie gesagt haben, genau richtig, würde ich genauso unterschreiben. Es geht immer nur um Autonomie. Niemand darf, und das finde ich ein bisschen kritisch, was Herr Steffen gesagt hat, wenn ich es nicht verstanden habe, ja, die Leute haben da persönliche religiöse Sichtweisen. Das mag sein. Jeder darf für sich ja auch entscheiden, ob er Sterbehilfe in Anspruch nimmt oder nicht. Aber er darf es anderen Leuten nicht vorschreiben.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Grundsatz generell, dass religiöse Auffassungen eben individuelle Auffassungen sind. Ne? Und in einem Staat, der sich der Religionsfreiheit verschrieben hat, muss man, glaube ich, auch die negative Religionsfreiheit ganz hochhängen. Ne? Also um es mal persönlich zu machen, also ich bin zum Beispiel katholisch und habe deswegen große Vorbehalte gegenüber Schwangerschaftsabbruch. Aber auf der anderen Seite finde ich es extrem wichtig, dass wir als Staat da nicht reinregieren. Ne? Deswegen eben mein Plädoyer dafür, dass wir eben auch tatsächlich Möglichkeiten für eine Konfliktberatung eröffnen. Ne? Und ich habe zum Beispiel im Privaten auch schon befreundete Frauen dabei unterstützt, tatsächlich einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, obwohl das, wie gesagt, für mich ein Problem wäre, habe ich aber natürlich deren Autonomie anerkannt und dann als befreundeter Mensch da auch irgendwie zur Seite gestanden. Ne? Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man quasi die eigene Ethik trennt von dem, was man quasi mit den Machtmitteln des Staates anderen Menschen aufdrückt.
Völlig richtig. Ne? Ich würde niemals jemandem zum Vorwurf machen, die eine oder andere Richtung zu denken und für sich zu entscheiden. Aber es hat mich schon sehr irritiert, dass in der ganzen Diskussion auch um diesen 217 StGB, also um diese Suizidassistenz, sehr, sehr viele religiöse Vereinigungen angehört wurden. Ich dachte, warum eigentlich?
Warum eigentlich? Warum eigentlich? Genau. Das finde ich ganz wichtig. Also Religion sollte man eigentlich aus der Politik raushalten. Na, jedenfalls, wenn sie dazu führt, dass man anderen Menschen Vorschriften macht, die aus der eigenen Religiosität die auf der eigenen Religiosität beruhen. Ne? Das ist eigentlich übergriffig. Ne?
Ja, finde ich auch, weil das ja letztendlich dann auch von Menschen, die diesen Glauben halt nicht teilen, ja auch gar nicht getragen werden.
Ja, genau. Und ich meine, interessanterweise, das schweift jetzt etwas ab, ne? Aber interessanterweise ist das für uns alle völlig selbstverständlich, wenn es um islamische Glaubensvorschriften geht. Ne? Da finden wir immer, dass das für die Menschen persönlich natürlich in Ordnung ist, Religionsfreiheit, da schauen wir aber mal ganz genau hin, ob da unter Berufung auf islamische Glaubenssätze anderen Menschen Vorschriften gemacht werden und finden das ganz furchtbar rückständig. Wenn es aber um christliche Glaubensinhalte geht, dann soll das mit einmal legitim sein und das finde ich persönlich überhaupt nicht überzeugend, obwohl ich persönlich eben für mich bestimmte Glaubenssätze als bindend empfinde, ja, bin ich da extrem vorsichtig, wenn die Politik das quasi anderen Menschen aufdrücken will.
Ja, völlig richtig, diese Trennung der beiden Sphären ist so wichtig und ja, ich glaube, Sie haben völlig recht, das halten wir nicht ganz konsequent durch und sind da auch nicht einheitlich, was die verschiedenen Religionen angeht. Was ich noch ganz wichtig fand, was Herr Steffen gesagt hat und was Sie auch gerade angedeutet haben, aktive Sterbehilfe. Das gilt ja bislang so ein bisschen als rotes Tuch. Es geht ja immer nur darum, ja, stelle ich jemandem das Medikament zur Verfügung, wie kommt der an tödliche Mittel? Aber wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, ob wir dieses Verbot, was wir bisher in 2016 haben, was ja absolut gilt, ich darf niemanden aktiv töten, dass wir auch das überdenken. Da geht es dann weniger, glaube ich, um diese Brutalsuizide, die Herr Steffen angesprochen hat, als auch vor allem darum, dass es natürlich im bestimmten Stadium einer Krankheit auch so sein kann, dass Menschen Menschen das gar nicht mehr selbst schaffen. Dass sie vorher ganz klar geäußert haben, dass sie unter bestimmten Bedingungen nicht mehr leben möchten, dass sie nicht palliativmedizinisch enden wollen, sondern dass sie damit einen schnellen Tod möchten, aber es dann nicht mehr selbst schaffen. Und dann zu sagen, es hängt dann wirklich die Strafbarkeit, wie es ja jetzt ist, davon ab, kann der das noch selber tun, dann im Zweifel straflose Teilnahme am Suizid, oder setzt man ihm die Spritze, dann Strafbarkeit und Tötung auf Verlangen nach 216 StGB. Diese Grenze ist letztendlich eine völlig zufällige Grenze und über die muss man nachdenken. Also ja, ich meine, wir müssen auch Fälle der aktiven Sterbehilfe erlauben, und der Dreh- und Angelpunkt ist, was ich auch schon gesagt habe, ist das Prozedurale, dass wir ein Verfahren einführen, dass das dann nicht einfach mal so unter der Hand passiert, sondern man kann über Ethikkommission nachdenken, man kann darüber nachdenken, dass da immer mehrere Personen involviert sind, verschiedene Ärztinnen und Ärzte, aber das müssen wir auf jeden Fall auch angehen.
Ja, ich meine mal ganz ehrlich, dass es da ein kriminalpolitisches Bedürfnis gibt an der Stelle, das sieht man ja schon daran, wie wir, sagen wir mal, die allgemeinen Grundsätze des allgemeinen Teils, die Abgrenzung zwischen aktivem Tun und Unterlassen.
Völlig aufgeben, ja.
Also, sagen wir mal, jedenfalls quetschen. Ja, also wenn ich da immer so denke an das berühmt-berüchtigte Abstellen des Beatmungsgeräts, ne, das dann irgendwie als passiv deklariert wird, weil wir einfach nur aufhören zu beatmen. Mhm. Das finde ich ein besonders skurriles Beispiel. Ne? Und das rührt ja im Grunde eben genau aus diesem kriminalpolitischen Defizit her, dass wir eben die aktive Sterbehilfe bisher nicht sauber geregelt haben. Und also ich finde die Bedenken, die es gibt gegen eine Legalisierung aktiver Sterbehilfe, bedenkenswert tatsächlich, die Vorbehalte. Denn natürlich gibt es da alle möglichen Missbrauchsszenarien, aber ich glaube auch, die kann man verfahrensrechtlich einfangen. Genau.
Denke ich auch. Ne? Aber man muss es schon ernst nehmen. Das ist nichts, auch das wieder ist nichts, was man einfach so, streichen wir den 216, das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern man muss einfach schauen, ob man intelligentere, weniger invasive und liberalere Mechanismen findet.
Dann kommen wir zum Schluss noch zu einem Thema, das vom Gesetzgeber bisher eher stiefmütterlich behandelt wurde, das aber sehr dem Zeitgeist entspricht, und zwar zum Tierschutz. Der soll jetzt verstärkt in den Fokus rücken. Ich finde das persönlich sehr begrüßenswert, und bei diesem Thema wird man sicherlich auch die Regierungsbeteiligung der Grünen spüren. Strafrechtlich geregelt ist der Tierschutz bisher im Tierschutzgesetz, konkret im Paragraph 17, als einzige in diesem Gesetz enthaltene Strafnorm. Das soll aber nach Vorstellung der Ampelkoalition nicht so bleiben.
Ja, es ist einfach keine konsequente Wertung. Wir haben ganz klar verankert, Artikel 20a, der ist ja tatsächlich, umfasst ja auch den Schutz der Tiere. Und gibt es zwar gegenwärtig Strafbestimmungen, die aber nicht im Strafgesetzbuch verankert sind. Das macht den Eindruck, als wäre das eine nicht so wichtige Strafvorschrift. Und da sind wir schon von Verfassungswegen gehalten, dass das entsprechend auch klar gemacht wird und auch deutlich gemacht wird, dass dem Staat der Tierschutz wichtig ist und dass Verstöße gegen den Tierschutz auch entsprechende strafrechtliche Konsequenzen haben und auch entsprechend moralisch geächtet gehören.
Die Koalition will also Teile des Tierschutzrechts in das Strafrecht überführen und das maximale Strafmaß erhöhen. Frau Hofen, bevor wir uns der Praxis des Tierschutzstrafrechts widmen, vielleicht erstmal die Frage, reicht so eine Überführung in das StGB oder ist das eigentlich ein rein symbolischer Akt?
Nein, das reicht nicht. Aber es ist eine gute Richtung, wie so vieles in diesem Koalitionsvertrag, denn es wertet natürlich den Tierschutz auf. Ich finde, man kann auch darüber nachdenken, den § 17 Tierschutzgesetz in das StGB zu überführen. Das hat symbolische Wirkung, die man aber auch nicht unbedingt unterschätzen muss. Auch symbolische Wirkung ist eine Wirkung. Und führt natürlich auch dazu, dass es eine größere Prominenz bekommt. Man sieht das tatsächlich auch, vielleicht kann Herr Burmeier das bestätigen, dass wenn Richterinnen und Staatsanwälte mit Normen aus dem Nebenstrafrecht konfrontiert werden, dass da manchmal so eine gewisse Berührungsangst herrscht. Wenn das schon im StGB steht und dann vielleicht auch eher mal an der Uni gelehrt wird, dann wird es den Bereich Tierschutzstrafrecht möglicherweise doch aufwerten. Also insoweit finde ich diesen Gedanken nicht schlecht. Auch die Anhebung des Strafrahmens kann man ebenfalls drüber sprechen. Die Strafen bewegen sich bislang am aller untersten Ende des Strafrahmens. Also auch das ist jetzt nicht verkehrt, darüber nachzudenken. Aber es löst das grundsätzliche Problem noch nicht. Wir haben, tatsächlich ein Projekt durchgeführt zur Anwendungspraxis des Tierschutzstrafrechts in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Darüber werden wir sicher auch noch mal einen eigenen Podcast machen, wenn unser Bericht dann veröffentlicht ist, denke ich. So viel kann ich, glaube ich, vorwegnehmen. Sie sehen, dass das in der Praxis kaum eine Rolle spielt. Also selbst bei massiven Tierwohlverstößen gibt es kaum eine konsequente Ahndung. Die allermeisten Verfahren, wenn sie auch mal überhaupt angezeigt werden, werden eingestellt. Wir haben da ein ganz großes Anwendungsdefizit. Und da darf man nicht vergessen, was Herr Steffen auch gesagt hat, Tierschutz ist jetzt nicht mehr nur so ein Spleen, ein gar weniger, sondern es steht in Artikel 20a unseres Grundgesetzes, eine grundlegende Entscheidung der Gesellschaft. Wir essen Tiere, wir konsumieren ihre Produkte, aber dann gehen wir bitte auch einigermaßen fair mit ihnen um. Und das tun wir bislang nicht. Und da muss sich wirklich gravierend etwas ändern. Das Strafrecht ist wie so oft natürlich nur ein Mittel und natürlich eigentlich das letzte Mittel, aber ich glaube, es ist auch ein notwendiges Instrument, um zumindest bei erheblichen Verstößen auch angemessen das Unrecht, was da begangen wird, auch zu ahnden. Und da müssen wir definitiv ran, auch wieder evidenzbasiert, also schauen, was sind genau die Probleme, die sich in der Praxis stellen, warum wird das Ganze nicht umgesetzt? Das liegt ja nicht daran, dass es nicht im StGB steht oder nicht daran, dass der Strafrahmen zu niedrig ist, sondern es hat ganz andere, viel komplexere Gründe und darüber müssen wir reden und dann müssen wir das Tierschutzstrafrecht wirklich effektiv machen.
Genau, denn neben der Überführung in das Strafgesetzbuch möchte die neue Regierung eben auch Rechts- und Vollzugslücken im Bereich des Tierschutzes schließen. Und dazu hat uns Herr Steffen von den Grünen noch Folgendes gesagt.
Ja, da müssen natürlich Bund und Länder jeweils in ihren Aufgabenbereich zusammenwirken. Der Vollzug solcher Normen hat ja unterschiedliche Bestandteile. Es gibt sicherlich einerseits, gerade wegen der hohen Aufmerksamkeit für das Thema Tierschutz, viele Menschen, die auch von sich aus Anzeige erstatten und dadurch entsprechend tätig werden. Dann gibt es Aufsichtsbehörden, die hier entsprechend tätig werden müssten. Und da hängt das natürlich von der Personalerstattung durch die Länder ab. Und schließlich in beiden Fällen, wenn es zu Strafanzeigen kommt, muss das auch von der Justiz bewältigt werden. Die Frage, was kann die Justiz leisten, ist ja eine Frage, die uns sehr intensiv beschäftigt im Blick auf viele Fragen. Deswegen sagen wir ja auch Entkriminalisierung in Bereichen, wo die Justiz in nicht sinnvoller Weise unterwegs ist. Aber gleichzeitig stärken wir ja von Bundesseite ganz gezielt die Justiz durch die Verlängerung des Pakts für den Rechtsstaat. Also wir machen deutlich, auch der Bund leistet seinen Beitrag in finanzieller Hinsicht, damit die Länder diese Aufgaben, die ihnen übertragen ist, entsprechend erfüllen können. Das gehört zusammen, dass wir hier dafür sorgen, dass auch in diesem Bereich tatsächlich das Recht nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch vollzogen wird.
Frau Hofen, wo liegen denn die Unklarheiten des Tierschutzstrafrechts, die dafür sorgen, dass sich die Justiz in der Begegnung dieses Problems so schwer tut?
Also es gibt ganz viele Gründe dafür, warum man so wenig Verfahren und dann letztendlich auch Verurteilungen hat. Das erste ist schon, das wurde eben angedeutet, die Anzeigen. Ja, also Tiere können nun einmal nicht selber, wenn sie misshandelt werden, Strafanzeige stellen. Es ist also ein Delikt, was irgendwie entdeckt werden muss. Da sind natürlich in erster Linie Kontrollen durch Amtstierärztinnen das, was wir brauchen. Die finden allerdings extrem selten statt. Ja, also da haben wir einfach eine viel zu geringe Kontrolldichte, sodass Betriebe eigentlich sicher sein können, dass ihnen dort fast nichts droht und selten passiert. Das zweite sind auf Tierschutzorganisationen, die sich dann Zutritt verschaffen oder, wie dann ja immer gesagt wird, das Material zugespielt bekommen natürlich und dann auf der Basis Anzeige erstatten. Da haben wir in unserer Studie, wie kann ich glaube ich vorwegnehmen, auch gesehen, dass mit diesem Material sehr, sehr stiefmütterlich umgegangen wird, dass da große Berührungsängste bestehen, wahrscheinlich auch getragen dann von der Idee, man will das eigentlich nicht unterstützen, nicht befeuern. Und ich glaube, auch da müssen wir mal umdenken, denn bei Kinderschutzorganisationen werden wir nicht so kritisch. Ne? Wir brauchen nun mal auch Anwälte und Anwältinnen für Tiere. Deswegen ist, glaube ich, da auch ein Punkt, in der Arbeit von Tierschutzorganisationen weniger kritisch zu sein und dort zu überlegen, wie man da vielleicht auch besser zusammenarbeiten kann. Aber das ist schon mal der erste Punkt. Ne? Und es gibt erstmal viel zu wenig Anzeigen. Wir erfahren viel zu selten von diesen Verstößen. Und dann muss man sagen, ich will nicht zu viel ins Detail gehen, aber die Voraussetzungen dafür, dass eine Straftat nach diesem 17 Tierschutzgesetz vorliegt, die sind relativ hoch. Wir brauchen den Nachweis auch von länger andauernden, erheblichen, wiederkehrenden Schmerzen und Leiden. Und da werden die Hürden von der Staatsanwaltschaft zum Teil sehr, sehr hoch angelegt. Also wenn man das vergleicht mit dem, was man für eine Körperverletzung an Menschen braucht, die ja nun relativ schnell bejaht wird, ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also da wird sehr, sehr viel verlangt, bei Tieren. Also selbst Fälle, die wir hatten, wo Tiere ja, sehr brutal getreten wurde, mit Truthähnen wurde Fußball gespielt, sagt er letztendlich, können wir ja nicht wissen, ob die Leiden jetzt erheblich waren oder nicht. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Und da müssen wir ran, da kann man an den Tatbestandsvarianten Voraussetzungen arbeiten.
Ja, mir fallen noch zwei Details ein, die mir persönlich wichtig wären. Das eine ist Stichwort Anreizstrukturen, Stichwort, wir müssen erfahren, wenn es tatsächlich Tieren nicht gut geht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Betretungsrechte für anerkannte Tierschutzorganisationen. Das wäre, glaube ich, ein relativ einfaches Mittel. Sie haben es gesagt, Amtstierärztinnen sind im Zweifel überlastet. Mitarbeiterinnen von Tierschutzbehörden schaffen das nicht. Aber es gibt ja reihenweise Tierschutzorganisationen. Man könnte die dann anerkennen, so wie man heute schon zum Beispiel Verbraucherschutzorganisationen anerkennt, die dann bestimmte Verbandsklagerechte haben. Und wenn die Betretungsrechte hätten, ja, in Stallungen, kann man sich sehr leicht vorstellen, dass wir eine völlig andere Kontrolldichte hinbekommen würden. Ich will nicht verkennen, dass solche Situationen natürlich auch konfliktbehaftet sind. Natürlich wird ein Landwirt, der ein schlechtes Gewissen hat, nicht gerade charmant reagieren, wenn mit einmal 3 oder 4 Menschen von irgendeiner Tierschutzorganisation klingeln und sagen, wir wollen jetzt hier rein. Aber dann muss eben notfalls die Polizei solche Betretungsrechte auch durchsetzen. Das kann man gesetzlich regeln. Und ich glaube, das wäre ein relativ pragmatischer Weg, wie man dafür sorgen kann, dass man jetzt nicht ohne Ende Personal braucht in Behörden, aber trotzdem einfach eine Kontrolldichte sicherstellen kann, die dann dazu führt, dass einfach das Recht durchgesetzt wird. Es geht ja nicht um Schikanen, ne? Es geht darum, dass man einfach mal einen Blick in den Stall wirft und dann schaut, wie sieht es denn da eigentlich aus. Das ist das eine. Das zweite ist, da bin ich persönlich auch nicht ganz sicher, ob man das nur mit Strafrecht alleine hinbekommt. Es gibt ganz offensichtlich eine große Beißhemmung der Justiz, vermeintlich redlichen Landwirten jetzt gleichsam mit dem scharfen Schwert des Strafrechts zu begegnen. Ein Weg kann da vielleicht tatsächlich auch das Unternehmensstrafrecht sein, ne? Dass man einfach sieht, okay, nicht der einzelne Landwirt muss zwingend bestraft werden, sondern dahinter steht ja jedenfalls in größeren Fällen dann häufig auch ein landwirtschaftlich tätiges Unternehmen. Ne? Vielleicht kann man dadurch quasi von dem Individuum etwas mehr zu dem wirtschaftlich Berechtigten kommen. Und das zweite Element ist, möglicherweise kommt man auch unterhalb der Schwelle des Strafrechts mit empfindlichen Bußgeldern weiter. Ne? Möglicherweise, ich bin jetzt da wiederum im Materienrecht nicht so gut drin, dass ich das einschätzen kann, aber möglicherweise können sogar Bußgeldtatbestände effektiver sein. Das ist auf den ersten Blick so ein bisschen kontraintuitiv, aber vielleicht können die sogar effektiver sein als Straftatbestände, weil die Beißhemmung einfach eine andere ist. Ne? Jemandem zu sagen, okay, das war jetzt echt nicht in Ordnung und jetzt sind eben mal 20.000 Euro Bußgeld fällig, die dann im Zweifel die Firma zahlt. Das fällt vielleicht, ne? Das ist eine These, müsste man kriminologisch nochmal beleuchten, fällt vielleicht den Mitarbeitenden in den Behörden leichter, als jemandem deswegen tatsächlich vor den Strafrichter zu zerren.
Ein ganz interessanter Punkt und das, was Sie ansprechen, das ist auch, was wir beobachtet haben, diese Angst, gerade auch mit dem Strafrecht dann gegen vermeintlich redliche Landwirte vorzugehen, da spielen, glaube ich, auch zwei Aspekte eine Rolle. Einmal Arbeitsplätze, ne? Also gerade in der Region, die geben doch den Leuten Arbeit, da dürfen wir nicht zu hart ran, denn möglicherweise macht der Betrieb zu und wir brauchen das doch. Also wir haben vorhin über Lobbyismus gesprochen, auch das spielt, glaube ich, gerade in der Landwirtschaft schon auch eine nicht ganz geringe Rolle, dass dort auch, ja, auch ein gewisser Druck auch ausgeübt wird von Seiten der Betriebe, aber ja auch nachvollziehbare ökonomische Erwägungen auch von Politik und Staatsanwaltschaften da kommen. Dann ist ein Aspekt, der immer wieder so ein bisschen mitschwankt, naja, die Tiere sterben ja eh. Also ich glaube,
und da können Sie auch bis dahin leiden. Genau, ich meine, wie zynisch kann man argumentieren?
Das ist zynisch, ja. Aber ich glaube, das schwingt schon so ein bisschen mit, sagen, also wir werten das Leben von Tieren ja so gering, dass wir sie für einen schönen Braten umbringen und schlachten. Also da ist es doch jetzt auch nicht ganz so dramatisch, wenn vorher dann nochmal so ein Tierfußball gespielt wird. Also das sagt natürlich niemand so ganz direkt, aber es schwingt sehr häufig mit.
Das schockiert mich jetzt aber doch. Also ich bin wahrlich kein Experte für Tierschutzrecht, aber das ist so. Na. Also ich finde das einen sehr spannenden Punkt und würde den vielleicht noch dadurch kontrastieren, dass Tierschutz nicht nur, aber ja auch einen Schutz der Gesundheit von Menschen bedeutet, nämlich von der Menschen, die dann tatsächlich diese Tiere später verspeisen. Und vielleicht hilft das doch wenigstens, ne? Dass man einfach sieht, dass natürlich ein Tier, das krank ist, das am Ende noch ständig Antibiotika bekommt, das voller Stresshormone ist, dass das natürlich auch quasi als Nahrungsmittel wesentlich schlechter geeignet ist. Das ist ja ganz sicher eben dann kein Biobad.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, denn genau das sind viele Fälle, die man dann tatsächlich bekommt, die sind genauso entstanden. Nämlich, dass bei der Schlachtung kontrolliert wird, ob die Tiere krank sind, aber genau wie Sie es gesagt haben. Nicht etwa, weil man denkt, die armen Tiere, wir müssen doch mal schauen, ob es denen gut geht. Das ist so kurz vor der Schlachtung dann wahrscheinlich wirklich sehr spät. Sondern genau deswegen. Man sagt, wir wollen ja nicht, dass hier ganz schwer kranke Tiere mit eitrigen Wunden letztendlich zu Fleisch verarbeitet werden für uns arme Menschen. Ja. Also das ist schon wieder natürlich sehr menschenbezogene Sicht.
Das aber immerhin, dann wenn das dann hilft, wenn das dann dazu führt, dass es wenigstens effektiv umgesetzt wird, dann könnte ich mit diesem Argument aber auch ganz gut
leben. Da müssen wir nur früher ran, nicht erst irgendwie kurz vor der Schlachtung und sagen, das Fleisch ist einfach uns Menschen nicht gut genug, sondern da müsste man, aber vielleicht kann man diesen Punkt tatsächlich so ein bisschen drehen, um das Tierschutzstrafrecht dann noch effektiver zu gestalten.
Ja, und aber vielleicht noch ein ganz kleiner Aspekt. Wir sind natürlich jetzt im Kern hier beim Strafrecht. Trotzdem geht es ja hier auch um Rechtspolitik generell. Ich glaube, man sollte in den Blick nehmen, die ökonomische Situation von landwirtschaftlichen Betrieben. Es ist natürlich auch ein Faktum, dass wir es mit einem Höfesterben zu tun haben. Ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber gerade in Bayern, meine ich, ist ein ganz erheblicher Anteil der Familienbetriebe, der eben einfach zugemacht hat in den letzten 20 Jahren. Und man muss, glaube ich, schauen, dass man mit Mitteln der Sanktionen jetzt versucht, quasi einzudämmen, was sich an in manchen Betrieben an problematischen Verhaltensweisen eingebürgert hat, um die Rendite zu steigern. Ich glaube deswegen, dass es sich lohnt, so ein bisschen holistischer an diese Sache ranzugehen und sich zu fragen, woher kommen denn diese ökonomischen Zwänge? Welche Anreize setzen wir denn als Gesellschaft für problematischen Umgang mit Tieren? Kann man da nicht zum Beispiel mit anderen Mechanismen reagieren? Ich sage nur mal, Ideen in den Raum zu beschwerfen, ohne dass ich Experte wäre für diesen Marktbereich. Mindestabnahmepreise. Ne? Wenn man einfach sagt, ein Kilo Schweinefleisch darf nicht gehandelt werden unter einer Summe von X. Möglicherweise nimmt das im ökonomischen Druck einfach auch die Spitze. Nur als Idee, wie gesagt, da sollen sich Expertinnen und Experten nochmal Gedanken machen, aber ich glaube, immer nur quasi mit dem Sanktionenrecht an die Sache ranzugehen, greift vielleicht auch zu kurz.
Sie haben völlig recht, also gerade so ein umfassender Ansatz ist total wichtig. Und was wir auch gesehen haben, es ist nämlich gar nicht so, dass nur die Massentierhaltungsbetriebe Probleme aufwerfen, sondern man hatte ganz viele Fälle und Verfahren aus kleinen Betrieben, wo einfach dann das Geld dafür fehlte, die Tiere ordentlich zu füttern oder nochmal die Tierärztin zu rufen. Ne? Also das ist nicht nur ein Massenproblem. Also Sie haben völlig recht, da muss man rangehen und wenn wir jetzt mal träumen dürfen, ne, in der idealen Welt, in meinen Augen, das ist natürlich jetzt wieder auch sehr subjektiv, müssen tierische Produkte einfach auch ein Stück teurer sein, als sie es bisher sind und wir müssen unseren Konsum auch ein Stück einschränken.
Aber vielleicht ist das zum Beispiel auch ein Weg, um die Brücke zu schlagen zu Lobbyverbänden der Landwirte und Landwirtinnen. Ne? Denn natürlich werden die erstmal, wenn sie hören, Strafrecht, sagen, um Gottes Willen, das kann es ja alles nicht sein, aber möglicherweise bekommt man die ja an Bord, wenn das Gesetzespaket eben etwas umfangreicher ausfällt, ne? Wenn man sagt, ja, okay, wir ziehen die Schraube zwar an bei den Sanktionen, wenn ihr quasi nicht mitspielt, wir helfen euch aber auf der anderen Seite auch, indem wir euch beispielsweise Mindestpreise garantieren. Also ob das jetzt das richtige Mittel ist, da kann man sicher noch lange drüber diskutieren. Aber ich glaube, so ein komplexes Paket wäre sinnvoll. Man könnte es ja plastisch Zuckerbrot und Peitsche nennen, wo also den Landwirtinnen und Landwirten geholfen wird auf der einen Seite, wo sie aber auf der anderen Seite sehr deutlich bedeutet bekommen, wenn ihr nicht mitspielt, dann tut es auch weh.
Und so könnte man vielleicht auch FDP und Grüne in diesem Thema zusammenbekommen. Das wäre ja super.
Das wäre die Idee,
Wir haben jetzt 10 Punkte insgesamt besprochen und sind am Ende angelangt, aber nach all der Analyse vielleicht noch eine Frage zum Fazit. Herr Burmeier, wir haben es gesagt, es soll evidenzbasiert gesetzgeberisch gehandelt werden, stehen einige Neuerungen im Raum. Hat dieser Koalitionsvertrag auch unter dem kriminalpolitischen Aspekt den Titel Mehr Fortschritt wagen verdient?
Ja, absolut. Ich glaube, dass gerade das Kapitel über Rechtspolitik und auch über das Strafrecht im Koalitionsvertrag genau den richtigen Geist atmet. Jetzt wird es darum gehen, das möglichst bald umzusetzen. Wir alle kennen das, dass so eine Legislatur dann eben doch schnell vorbei ist. Manches wird dann eben parlamentarischen Verfahren auch noch ganz gut zerredet. Ich würde mir deswegen wünschen, dass Marco Buschmann, der designierte neue Justizminister, sein Haus tatsächlich von Tag 1 an auf die Spur setzt. Ich bin persönlich ein großer Fan des Justizministeriums, da arbeiten unglaublich viele kluge Köpfe. Man sollte dem jetzt aber einfach den Freiraum geben, was auszuarbeiten. Man sollte ihnen aber zugleich sagen, Leute, diskutiert es auch nicht völlig aus, sondern mit ganz klaren zeitlichen Vorgaben arbeiten. Bis dann und dann möchten wir ein Vorhaben auf dem Tisch haben. Insbesondere, glaube ich, wäre es fatal, jetzt quasi so eine Art To-Do-Liste der Reihe nach abzuarbeiten. Erst das eine, erst das andere, dann werden die 4 Jahre nicht reichen. Und es öffnet sich jetzt eigentlich ein Fenster der Möglichkeiten, das sollte man nutzen. Also ich würde mir wünschen, dass da jetzt einfach wirklich in allen Bereichen des Hauses Projekte angestoßen werden, damit dann wirklich nach einem Jahr auch die Gesetzgebungsverfahren allerspätestens beginnen können. Und manche sind natürlich umfangreicher als andere, ne? Also diese audiovisuelle Dokumentation der Hauptverhandlung, das ist ein dickes Brett. Das muss man eben zum Beispiel auch haushaltspolitisch begleiten, sonst wird es nicht funktionieren. Das kann dann vielleicht einen Tick länger dauern. Aber gerade einfachere Dinge wie 219a abschaffen, das sehe ich eigentlich nicht, warum da nicht ein Gesetzentwurf im Januar in den Bundestag eingebracht wird.
Frau Hofen, dann auch nochmal zum Abschluss an Sie die Frage, kann man hier als Strafrechtswissenschaftlerin tatsächlich mal mit der Politik zufrieden sein?
Naja, noch haben sie ja nichts geleistet. Ne? Das sind ja bisher nur Absichtsbekundungen. Aber tatsächlich, der Koalitionsvertrag stimmt sehr hoffnungsvoll und optimistisch. Also ich habe wirklich die ganz große Hoffnung, dass wir in 4 Jahren ein moderneres und liberaleres Strafrecht haben. Ich glaube, in dieser politischen Konstellation ist das möglich. Es wird bestimmt nicht alles umgesetzt werden oder an der einen oder anderen Stelle werden wir auch von der Seite der Strafrechtswissenschaftler noch mal meckern und sagen, das ist alles nicht gut genug gewesen. Aber die Richtung stimmt. Und ich erwarte mir wirklich viel davon und bin sehr gespannt auf die nächsten 4 Jahre.
Das war's dann jetzt. Tatsächlich ganz, ganz herzlichen Dank an Frau Hofen und Herrn Burmeier. Wir sind gespannt, was in den nächsten Jahren umgesetzt wird, wie es umgesetzt wird, und wir hoffen, wir konnten für jetzt zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Vielen Dank für die Einladung. Ciao.
Tschüss.
Jetzt erst recht ist ein Projekt des Legal Labs für Jura und Journalismus an der Universität Leipzig unter der Leitung von Frau Professorin Dr. Elisa Hofen. Produktion Laura Barth, Johanna Dehme, Jakob Horn und Julia Müller-Thuns. Skript und Recherche Johanna Dehme, Jakob Horn, Laura Barth. Musik Jakob Horn. Tonschnitt und Postproduktion Julia Müller-Thuns.